Abend. Ich sage jetzt einmal ein altbekanntes. Wer jetzt wieder denken würde, obwohl ich immer warne, wer da meint, er kenne etwas, der hat nicht erkannt, wie man wirklich etwas kennen soll. Es gibt ja ein Lied, irgendwie in alles und immer neu, immer neu, immer neu. Die Sehnsucht der Schöpfung. Dass unser himmlischer Vater selbst der Gott ist, der sich sehnt nach allen seinen Geschöpfen, nach der ganzen Schöpfung. Wenn er zum Beispiel mit den Worten den Propheten sprechen lässt, das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Und dieses Wort Gottes kommt ja Paulus dann in die wunderbaren Zusammenhänge einbauen. In Römer 8. Und so haben wir auch zuerst dieses Gotteswort altbekannt und immer neu, auch heute Abend, Römer 8, von Vers 18 an. Römer 8. Römer 8 von Vers 18, ja, das ist ein Abschnitt dort, ja.
Denn ich halte dafür, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werde, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes.
Welch ein Wort. No weit, no weiter.
Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen zeugt und zusammen im Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber das, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlinge des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes.
Weiter.
Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, was hofft er es aus? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir sein mit Ausharren.
Weiter.
Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern.
So weit. Was wir hier lesen dürfen, immer wieder neu wunderbar, ist so tiefschürfend. Wir denken an den Ausspruch, den Ausruf des Paulus, wo er die immer steigenden Gedanken Gottes und Wege Gottes, wie er für jedes Gericht, das er genehmigt hat, zur Ausführung kommen lässt, ja, jedes Gericht, schon eine anbetungswürdige Lösung, Ergebnis, was direkt daraus herauswächst. Kurz, Israel kommt zu Fall. Grundlage für die Freimachung einer ganzen Schöpfung. Und wir sind die ersten Nutznießer des Falles Israel. Macht das den Sprung? Warum sind jetzt die Juden seit der Verwerfung ihres Messias, was gerade die Hoheiten der Leviten und Priester und Schriftgelehrten betrifft, Pharisäer, 2000 Jahre lang fast lehnen sie diese Erlösung von Golgatha durch Jesus von Nazareth ab, verfluchen ihn, seinen Namen und uns damit. 2000 Jahre lang. Wer weiß zwar genau, wie es weitergeht, ich weiß schon, aber es wäre gut.
Aber ja. Die Stimme, ja, die du angesprochen hast, ist von der Römer 11, Vers 32.
Ja, wie es gab, dann haben wir es
durch. Denn Gott hat alles zusammen in
der... Nein, noch vorher.
Ja.
Wo festgestellt wird.
Ah ja, das ist da. Denn die Gnadengaben, das wäre von Vers 30 an, die Gnadengaben und die Berufene Gottes sind unbereubar. Denn, wie ihr einst Gott nicht gehorcht habt, jetzt aber unter die Begnadigung gekommen seid, durch ihren Ungehorsam, so sind jetzt auch sie eurer Begnadigung gegenüber ungehorsam gewesen, damit auch sie nun unter die Begnadigung kommen. Denn Gott hat alle zusammen in den Ungehorsam eingeschlossen, damit er allen begnadige. O Tiefe des Reichtums, sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unaussprechlich sind seine Gerichte und unausführbar seine Wege. Oder da heißt es noch, ja. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Ja. Oder wer ist sein Mitberater gewesen? Oder wer hat ihn vorher gegeben und es wird ihm wieder verboten werden? Denn von ihm und durch ihn und für ihn oder zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Das war wirklich wunderbar. Also, die Antwort auf die Frage, ja, was geschieht mit der ganzen Judenschaft und so weiter, andere aus den Stämmen Israels dabei sind, die Jesus verfluchen und uns verfluchen, 2000 Jahre lang, haben wir gehört, was da steht. Auf dass auch sie unter die Begnadigung kommen. Jetzt hört aber alles auf.
Sie mussten auch zuerst Sünder werden, denn ein Gerechter kann nie Gnade empfangen.
Ja, ja.
Und das hat ihnen gefehlt, das war die Not der Pharisäer und Schriftgelehrten.
Ja, ja. Danke dir. Jawohl. O Tiefe des Reichtums, haben wir gehört. Wir beachten hierzu, nehmen wir Hiob 11, Vers 8. Hiob 11, Vers 8, sagt der Gott. Lies gerade noch ein Vers vorher vielleicht.
Vers 7, die Dimensionen Gottes. Vers 7, die Dimensionen Gottes, könnte man diesen Abschnitt überschreiben.
Wir wollen aber beim Wort bleiben jetzt.
Kannst du die Tiefe Gottes erreichen?
Aha. Kannst du die Tiefe Gottes erreichen?
Oder das Wesen des Allmächtigen ergründen?
Ja.
Himmel hoch sind sie, wird ergänzt. Was kannst du tun?
Jetzt?
Tiefer als der Scheol, was kannst du wissen?
Ah, soweit. Tiefer als der Scheol, als dein Wort. O Tiefe des Reichtums. Tiefer als der Scheol. Also, noch tiefer als der Scheol haben wir uns gar nicht vorstellen können und ist aber etwas da. Das heißt, in dieser, das ist ein Stück der Tiefen Gottes. Denn der Geist, der uns gegeben ist, erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Aha. Und da dürfen wir wissen, tiefer als der Scheol bedeutet, dass Gott auch das von Anfang an, seitdem es ein Totenreich gibt, hat er auch das getragen. Er trägt das alles auf dem Scheol in seiner Treue und Langmut. Und dann haben wir Worte, eines heißt so schön, Tiefe ruft der Tiefe. Das heißt, eine Kettenreaktion von immer noch schlimmer, noch unheimlicher, noch unvorstellbarer und so weiter. Ja. Tiefe ruft der Tiefe. Warum hat Gott die Gerichtstiefen genehmigt und zur Durchführung kommen lassen? Damit seine Geschöpfe gerade auf diesen Gerichtswegen der Tiefen Gottes fähig werden, etwas zu ahnen und dann, wenn die Begnadigung kommen wird, in einer Weise zu ergreifen, ihn im Geist und der Wahrheit anbeten zu können, nur auf diesem Weg.
Psalm 36, Psalm 36, ja.
Deine Gerichte, Gott, sind eine große Tiefe, Menschen und Vieh rettest du. Das sind die Wunderworte unseres Gottes. Dann Habakkuk 3. Habakkuk 3. Dann muss ich gerade sehen, welcher Vers das ist.
Das ist Vers 2.
Ah ja, gerade am Anfang von Vers 3, Habakkuk. Ja, lies es gerade.
So, ich lese gerade von Anfang vom Kapitel. Ja. Gebet Habakkuks des Propheten nach Schikonion. Jehova, ich habe deine Kunde vernommen. Ich fürchte mich. Jehova, belege dein Werk inmitten der Jahre.
Ja.
Inmitten der Jahre mache es kund. Im Zorn gedenke des Erbarmen. Das ist dieses Wort.
Jawohl. Ja. Aber das hast du gewählt. Und ich denke jetzt Kapitel 3, nehmen wir 9 an, ja. Kapitel 3, Vers 9, lies gerade nochmal.
Entblößt ist dein Boden, Zuchtruten, geschworen durch dein Wort, zu Strömen spaltest du die Erde. Es sahen dich, es zitterten die Berge. Eine Wasserflut fuhr daher. Die Tiefe ließ ihre Stimme erschallen, zur Höhe erhob sie ihre Hände.
Was ist diesen Gerichts, die Geschöpfe, die in diese Gerichtstiefen von Gott hinein geführt wurden oder belassen wurden? Die Tiefe als solche erhebt eines Tages zur Höhe ihre Hände. So wunderbar. Also, die Tiefen Gottes, die Tiefen Gottes. Wie soll ich sagen? Ja. Das ist sehr einfach. Klavier. Links. Immer mehr links. Jetzt immer tiefer. Und mehr nach rechts, umso höher. Entschuldigt. Oder Mul, denn er bezeugt mir sind die tiefen Töne wunderbarer als die hohen. Entschuldigt mir Soprane, ohne die geht's ja nicht, ne? Aber die legen wirklich einen Grund. Und welcher Grund ist schon in der Höhe gelegt worden? Den Baukünstler möchte ich auch sehen. Ja. Wir sind jetzt, wie wir gemerkt haben, bewusst beim Begriff Tiefe. Tiefe. Tiefe zur Höhe erhebt sie ihre Hände. Dass das einmal für uns, wenn wir mit Christus bereits dran sind, alle Verheißungen Gottes, so viele es ihre gibt, zur Durchführung zu bringen. Und dann sehen wir mal da ein Gänse. Tiefen der Gerichte Gottes, da heben sie ihre Hände zu uns. Was können wir da nur machen?
Uns freuen. Ja, und aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir.
Ja, auch das ist uns. Herrlich. Dann Haggai 2, Vers 7. Haggai 2, Vers 7. Hat jemand?
Und,
ja.
Und ich werde alle Nationen erschüttern. Und das Ersehnte aller Nationen wird kommen. Und ich werde.
Aha.
Erschüttert unser Gott, um zu erschüttern. Sondern um durch die Erschütterung, die nun Erschütterten, fähig gemacht haben, dass Gott ihnen ihre tiefsten Sehnsüchte erfüllen kann. Und das Ersehnte aller Nationen wird kommen. Wann hört diese Verheißung auf? Am Ende des tausendjährigen Reiches.
Da geht es noch schwer, so.
So wie die Tiefe ruft der Tiefe, gilt auf der positiven Seite erst recht, jede neue Herrlichkeit, die Gott uns erleben lässt und seine Geschöpfe und alle Nationen. Da wissen wir, Gott ist nicht am Ende, sondern da ist schon wieder die Spannung zur Freude unseres Gottes da. Ja, also was jetzt noch kommt, was jetzt noch kommt, das kann herrlich sein. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, man hört das auf. Man hört das auf.
Wie?
Wenn die Tiefe, die Höhe, die Länge und die Breite von was? Der Liebe Gottes aufhören, dann hört das auch auf. Ja. Herr.
Die Liebe hört nimmer auf.
Aha. Ja. Psalm 145, Vers 15. Psalm 145, Vers 15.
Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit.
Aha. Gut, ja, was hast du noch?
Das ist der Vers 15. Vers 14 vielleicht. Jahweh stützt alle Fallenden und richtet auf alle Niedergebeugten.
Das war Psalm 145. Hier 14, Vers 7. Das ist das schon angeführte Wort, aber wir wollen das aufschlagen und genau lesen. Doch. Ein neuer Zusammenhang, gewaltige Aussage, Hiob 14, Vers 7.
Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen, so schlägt er wieder aus. Und seine Schößlinge hören nicht auf. Wenn seine Wurzel in der Erde altert und sein Stumpf im Boden erstirbt, vom Dufte des Wassers sproßt er wieder auf und treibt Zweige wie ein Kleinkind.
So weit. Ja, das ist immer.
Der Mann aber stirbt und liegt da.
So da, so da. Ich sehe Menschen, als wären es Bäume. Ja. Wenn der Baum altert und erschöpft. So. Dann treibt sein Wurzelstock wieder Schösslinge. So. Das ist uns bekannt. Jetzt geht's aber weiter.
damit ist die Weisheit der Auferstehungs- und Wiederbringungskräfte unseres Gottes nicht zu Ende, wie bei uns. Wenn sein Wurzelstock in der Erde, er stirbt,
ja. Vom Dufte des Wassers.
Er stirbt und noch etwas laufen.
Also zuerst, wenn er altert,
ja.
wenn seine Wurzel in der Erde altert und sein Stumpf im Boden erstirbt.
Er stirbt, ja.
Und jetzt kommt das Lebenswasser.
Ja. Und jetzt?
Der Trinke vom Wasser des Lebens.
Ja, also wenn der Wurzelstock nur erstorben ist, dann gibt es für den Baum nach unserer Weisheit keine Hoffnung mehr. Jakobus redet an einer Stelle um die widergöttliche Einstellung von gewissen hartnäckigen Sünden auszusprechen, zu bezeichnen. Er bezeichnet sie als zweimal erstorbene Bäume. Haben wir hier so einen Fall?
Ja.
Der erste Mal erstorben, normal, nicht? Dann normal der Schüssel, selbstverständlich, kommen da wieder neue Schüsslinge. Ja. Jetzt aber, wenn der Wurzelstock noch erstirbt. Liebe Geschwister, vielleicht zum zweiten Mal erstorben, das ist vor Gott und dem Heiligen Geist nichts Geringeres dargestellt als der zweite Tod. Dann ist bei uns die Hoffnung, oder bei leider den meisten gläubigen Menschen die Hoffnung für die Betreffenden nicht mehr da. Ja. Zweimal erstorbene Bäume. So. Das Gleiche stellt Gott da im Regenbogen. Wir haben einen Regenbogen mit der ganzen wunderbaren Farbskala überall. Und wenn die Regentropfen entsprechend fein sind, dann erscheint unterhalb des Regenbogens, den man deutlich sieht, noch ein zweiter Regenbogen, nur so. Bei dem einen sind die Rotfarben außen und dann geht es über die alle Farben bis Mitte gelb, an der Ende rot, blau, violett. So. Beim zweiten Regenbogen ist umgekehrt, das Rot innen und das Violett oder Blau, Violett außen. Warum? Dass jetzt die positive gleiche Zeugnis von zweimal erstorbenen Bäumen hier. Der normale Regenbogen kommt zustande, wenn da noch Regentröpfchen schweben in der Luft und die Sonne beleuchtet die. Und jedes Sonnenstrahlchen, das so an so einem Regentröpfchen herankommt, lässt sich gefallen, dass es in jedem kleinsten Tröpfchen gebrochen wird und so zurückgeworfen wird, je nachdem, auf welcher Höhe, dann kommt der normale Regenbogen zustande. Einmal gebrochenes Licht. Der Adolf Heller und ich hatten gelegentlich mal Streit miteinander. Und warum? Weißt du, warum?
Ich weiß es, wer der größere Tropfen euch sei.
Jetzt haben wir ja von Regentropfen. Ne? Wer von uns beiden der größere Tropf sei. Also. Und jetzt, wenn ein Lichtstrahlchen der Sonne ein entsprechendes Tröpfchen so trifft, dann wird es im gleichen.
Die Stelle vom Zweifach erstorben, das ist in Judas, Vers 5. Judas
hat den Vers 5. Danke schön. Ja. Danke schön. Ja. Hast du gerade die Stelle, dass du noch sagen kannst?
Diese sind Flecken bei euren Liebesmalen, indem sie ohne Furcht festsetzen, so mit auch, euch halten, schutzig selber weiden. Wolken ohne Wasser, von Winden fortgetrieben, spätherbstliche Bäume, fruchtleer, zweimal erstorben, entwurzelt.
Danke schön. Da wird der Sonnenstreifen in den Tröpfchen zweimal gebrochen. Und danke schon. Da wird das feine Sonnenstreifen bei den Tröpfchen zweimal gebrochen. Und das ergibt jetzt den zweiten Regenbogen. Zweimal gebrochenes Sonnenlicht. Zweimal erstorbene Bäume. Unser Gott ist dann genau nicht in Verlegenheit, sondern für ihn sind das alles Gelegenheit, die Herrlichkeit seiner Gnade und Barmherzigkeit und Weisheit zur Freude aller, wiederum der ganzen Schöpfung. In Herrlichkeit jedes Negativ in Herrlichkeit zu verwandeln. Dann haben wir Psalm 84, Vers 2, da wissen wir schon. Wer weiß gerade auswendig? Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit, o Gott, meine Seele nach dir. Sehnsucht der Schöpfung. Wir können auch einmal froh sein, dass unser Gott nicht so fromm ist wie er ganz frommen oder unsere ganz frommen. Und dass so ein Begriff Sehnsucht und sowas, das ist eine seelische Angelegenheit. Das ist so eine Gemütsbewegung. So Sehnsucht, das ist doch nichts Männliches, das ist nicht der klare Geist. So, aha. Nur langsam. Dann haben wir Psalm 119, 174.
Wieder ein Wort der Sehnsucht. Ich sehne mich nach deiner Rettung, Yahweh, und dein Gesetz ist meine Wonne.
Ja. Ich dachte, wir haben gut gehört. Noch einmal.
Ich sehne mich nach deiner Rettung, Yahweh, und dein Gesetz ist meine Wonne.
Ihr wisst ja, wer spricht in dem Psalm, ist der lange Psalm von David oder von wem? 119.
Von einem Glückseligen, der im Wege untadelig ist, ist der Psalm.
Herrlich.
Die Stelle vom Hirsch, der rechts nach frischem Wasser, der steht im Psalm 42. Du hast die Zahl gerade verdoppelt. Du hast gesagt 84. Aber im Psalm 84 steht nämlich, ich schmachte meine Seele nach den Vorhöfen Yahweh, so in Jehova.
Wunderbar.
Mein Herz und mein Leib, die Jauchzen der lebendigen Gott.
Danke schön. Herrlich. So ist kein, wenn wir Brüder einander ergänzen können. Du siehst dich so plötzlich da.
Wenn ich mein Krieger wäre, das Schwert nicht mitgenommen
hätte. Ja. Meine Bibel vergessen.
Ja, aber
Vielleicht auch etwas da drin. Psalm 2. Korinther 5, Vers 2. So, ich habe ja. Der Vater darf doch sein Schwert seinem Sohn übergeben. Ja.
Zweiter Korinther 5, Vers 2, denn in diesem freilich seufzen wir.
In diesem Leib, in dieser Hütte. In
dieser Hütte, ja. Unser irdisches Haus, die Hütte, Vers 1. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen mit unserer Behausung, die aus dem Himmel ist, überkleidet zu werden. So wir anders, wenn wir auch bekleidet sind, nicht nackt erfunden werden.
Danke. Überkleidet sehen wir uns. 2. Timotheus 4, Vers 8. 2. Timotheus 4, Vers 8.
Zweiten Timotheus 4, Vers 8. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird, an jenem Tage, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieben.
Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Epiphanie, seine Erscheinung zur Entrückung lieben
werden. Oder lieb gewonnen haben, ja. In der Fußnote.
Ja,
oder ersehnen.
Ja. Römer 1, Vers 11.
Denn mich verlangt sehr, euch zu sehen, damit ich euch etwas geistliche Gnadengabe mitteile, um euch zu festigen. Das heißt aber, um bei euch mitgetröstet zu werden, ein jeder durch den Glauben, der in dem anderen ist, sowohl euren als meinen. Also mich verlangt sehr, ich sehne mich sehr nach euch. Das Köstliche, das Bruder Heller ja immer sagte, zu Beginn seiner Versammlungen, ihr Ersehnten, ihr Geliebten und Ersehnten.
Philipper 1, Vers 19.
Denn ich weiß, dass dies mir zur Seligkeit ausschlagen wird durch euer Gebet und durch Darreichung des Geistes Jesu Christi.
Was uns umschlagen wird zur Rettung, gerade vorher.
Vers 18, was denn, wird doch auf alle Weise, sei es aus Vorwand oder aus Wahrheit, Christus verkündigt, und darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch freuen. Denn ich weiß, Vers 19, dass dies mir zur Seligkeit ausschlagen wird durch euer Gebet und durch Darreichung des Geistes Jesu Christi, Vers 20, nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich ihn nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie allezeit, so auch jetzt, Christus hoch erhoben werden wird an meinem Leibe. Sei es durch Leben oder durch Tod.
Danke.
Dann kommt der 1. Thessalonicher, halt, da habe ich noch Philipper 1, Vers 8. Da muss man den Philipperbrief haben. Philipper 1, Vers 8.
Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne. Mit der herzlichen Liebe Christo Jesu. Also mit der Liebe Christi seht er sich nach ihm.
Wer von uns kennt den geistlichen Begriff von dem sehr ungeistlichen Ausdruck Eingeweide? Oh, aha, also gut Hälfte. Da steht das Wort Eingeweide, wo es sehr ähnlich ist. Ihr wisst, sehr ähnlich ist.
Das heißt, ja. Es heißt einfach hier mit nach euch Sehne, ja. Mit der herzlichen Liebe.
Ah, mit herzlicher Liebe,
jawohl. Ja. Mit dem Eingeweiden.
Ja, ja, ja. Eingeweiden. Ja. Ja. Wer das noch nie gehört hat, der soll gerade noch wissen. Dieser Begriff Deutsch Eingeweide, das sind also diese Verdauungsapparate gemeint, heißen im Griechischen Mehrzahl Didaktea. Das Planchna heißt die Eingeweide. Das Planchna. Kommt so und so viel Mal im Neuen Testament vor, aber bis jetzt kenne ich keinen Ausleger, der dieses Wort, das Planchna, Eingeweide, richtig übersetzt hätte, nur in einem Fall. Ihr wisst auch in welchem. Als Judas hinging und sich an einem Baum hängte, das ist offenbar hoch genug, als er erinnert wird, wenn man sich selber hängt, ist er runtergestürzt, und zwar so schrecklich, da sind alle seine Eingeweide, da haben alle übersetzt, wenn Judas alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. So. Ja, was denkt man da? Mal schnell Psalm 22 aufschlagen. Psalm 22. Aha. Also, du hast mir ein bisschen schwer gewonnen. Ja. Psalm 22, das sagt der Rat, das muss lesen. Psalm 22, Gott, was
wie Wasser bin ich hingeschüttet und alle meine Gebeine haben sich zertrennt.
Also, wir sind seine Gebeine, halt, die Geister dieses Jesus Christus. Stimmt das? Also alle Brüder der Gemeinde Jesu Christi haben sich getrennt. Das ist praktisch so geschrieben. Wir weiter, also, das schmerzt ihn 2000 Jahre lang. Weiter.
Wie Wachs ist geworden mein Herz?
Aha.
Jetzt? Es ist zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide.
Aha. Aha. Was ist da passiert? Wie Wachs ist geworden, mein Herz. Was ruht denn im Herzen Jesu Christus? Es geht ja hier um den Gekreuzigten. Die unausforschliche Liebe und Barmherzigkeit Gottes des Vaters. Und jetzt ist diese Liebe Gottes im Herzen Jesu Christi bei den Schmerzen und Unheimlichkeiten. Er wurde ja am Kreuz angegriffen von allen Mächten der Finsternis.
die konnten ihn da attackieren, und das lesen wir auch in den Propheten. So, und da schmolz sein Herz, und der Inhalt, diesen wunderbaren, anbetungswürdigen Inhalt seines Herzens, schmolzen wo hinein? Hinab in seine Eingeweide. Die Eingeweide seiner Erbarmung. Kriegt das Dankmal, also das hebräische Wort, nicht. Also, da haben wir die Eingeweide vor dem Heiligen Geist, genau so ausgewählt ist, als etwas Allerheiligstes. Im Brieflein des Paulus an Philemon schreibt Paulus unter anderem, also da kann man lernen, einen Brief an einen Bruder zu schreiben, wenn man nämlich, wenn ich jetzt im Sinn hatte von einem unserer Brüder, ich weiß, der hat da jetzt etwas, Fähigkeiten oder Möglichkeiten, da wüsste ich etwas damit zu machen. Oder? Aber ich lasse das dem doch nicht sagen. Da schreibt Paulus, der will ja, dass der Empfänger des Briefchens, der heißt, Philemon. Dass der den Philemon rausgelaufen und fragen, jetzt als Bruder in Christo, da kam das in Paulus. Dass der den Philemon rausgelaufen und fragen, jetzt als Bruder in Christo, sondern als einem Bruder. Philemon, ich höre von dir, dass du die Eingeweide der Heiligen erkriegst. Also das Wort, bei Paulus ist das Wort Eingeweide, der Witz der tiefsten Sehnsüchte, allerheiligsten Gefühlsdinge der Liebe Gottes, der Barmherzigkeit Gottes.
Aber im Alten Testament ist das ja schon so. Ja. Bei Hosea ist doch die Stelle, wo es heißt, ist mir Ephraim ein lieber Sohn? Ja. Und dann heißt es, so oft ich seine Gedenke, dreht sich mein Innerstes in mir, also meine Eingeweide, dreht sich um, also das Erbarmen Gottes.
Danke. Und jetzt fahren halt die schönen Stellen in 1. Thessalonicher 2, Vers 8, haben wir das schon gelesen, nein. 1. Thessalonicher 2, Vers 8.
Also, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben,
nach den Thessalonischen,
gefiel es uns wohl, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen.
Und da steht im Griechischen, unsere eigenen Seelen mitzuteilen, mitleben. Das ist dann Übersetzung wieder zu... zu seelisch bewusst. Ja. Also, liest das nochmal, das ist so wunderbar.
Also, da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben,
ist der Paulus seelisch geworden,
gefiel es uns wohl, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes,
unsere eigene
Seele mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden waret.
Und dann, schreibt er den Thessalonikern noch an anderer Stelle. Wir haben, als ich am Webstuhl arbeitend angehört und haben euch Tag und Nacht mit Tränen ermahnt. Mit Tränen ermahnt. Da hat Paulus das praktiziert, was in Jesaja 58 steht und wir dort gelernt haben. Das ist ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe. Wenn du deine Seele, einer niedergedrückten Seele darreichst, das ist ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe. Jesaja 58, ich schlag schnell auf, Jesaja 58, da lesen wir dann noch die Part, die gibt.
Es ist 2 Minuten in der halben Linie.
Erst 2 Minuten?
Ja.
Danke, aber wir sind gerade am Ende.
Vers 6: Ist nicht dieses ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass man löse die Schlingen der Bosheit?
Wo lese ich jetzt?
Vers 8, Vers 6. Aha. Jesaja 58, Vers 6.
Ja. Und jetzt umblättern. Einmal umblättern. Und gerade vom Abschnitt da. Oder? Ja. Gerade vom Abschnitt da.
Vers 8.
Ach so.
Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird eilends sprossen und deine Gerechtigkeit vor dir herziehen. Die Herrlichkeit Jehovas wird deine Nachkunft sein.
Deine Gerechtigkeit, wie heißt unsere Gerechtigkeit? Jesus Christus, der zieht vor uns her. Haben wir gute Vorhut, weiter und? Und?
Die Herrlichkeit Jehovas wird deine Nachhut sein.
Ist die Nachhut auch befriedigend? Weiter.
Dann wirst du rufen und Jehova wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird dich.
Aha. Auch wenn jetzt der Bruder oder die Schwester vor Gott in Bezug auf Erweisungen von Barmherzigkeit und Darreichung von Erbarmungen der Eingeweide, innigste Erbarmungen, gut dasteht, wohlgefällig erfunden worden ist, was haben wir gerade zuletzt gelesen? Du wirst um Hilfe schreien. Das heißt nicht, was dann uns nicht mehr passiert. Sehr wichtig, du wirst um Hilfe schreien und?
Er wird sagen, hier bin ich.
Ah, dann spricht Gott, nicht Abraham zum Engel. Abraham, hier bin ich. Tut dem Knaben gar nichts und so weiter. Jetzt schreit der Bruder Mul, Herr, hilf! Furchtbar! Und was macht er?
Hier bin ich.
Bruder Mul, hier steht zu deiner Verfügung. Bitte, plaudere ich oder schwatze ich, Altweiberfahren? Nein, das sind messerscharfe, wunderbare Gottesworte. Weiter, bitte. Wie geht's dem weiter da?
Wenn du das Joch, das Finger ausstrecken und unheilvolle Reden aus deiner Mitte hinweg tust, und deine Speise dem Hungrigen darreichst.
Na, das heißt hier, und deine Seele dem Hungrigen darreichst.
Ja. Und deine Seele dem Hungrigen darreichst und die niedergedrückte Seele sättigst, so wird dein Licht aufgehen in der Finsternis. Und dein Dunkel wird sein wie der Mittag.
Aha, und was gibt es in der Bibel Helleres als Mittag? Nichts. Dein Dunkel ist in unserem Leben auch dunkel. Man muss ja nicht gerade dunkel heißen, aber gut. Und dein Dunkel wird hell sein wie der Mittag. Das ist die höchste Nichtfülle. Weiter?
Und beständig wird Jehova dich leiten.
Wunderbar.
Und er wird deine Seele sättigen.
Aha. Er wird deine Seele sättigen.
In Zeiten der Dürre. Und deine Gebeine rüstig machen.
Aha.
Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten. Und wie ein Wasserquell, dessen Gewässer nicht trügen.
Soweit. Sind das Worte? Können wir die fassen? Zuerst wissen wir, was ist zu Israel geredet worden. Aber Paulus schreibt ja, alle diese Dinge erfuhren jene zu unserer Ermutigung, um uns da auch zu erfreuen und zu erleuchten. Ja. Solche wunderbaren Worte. Nun, der Herr selbst, jetzt sind wir noch auf zwei, drei Stellen, Lukas 15, Vers 20. Aha, da brauchen wir nicht mal auf Antwort. Die Erzählung vom verlorenen Sohn.
Lukas 15, Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt.
Ja, eingeweiht, ja.
Und lief ihm entgegen und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn sehr. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt das beste Kleid her und zieht es ihm an.
Wunderbar. Also, so, wieder ein Blick ins Vaterherz unseres Gottes. Da ihn von Ferne sah, dann habe ich noch ein Wort. Das ist das Wort, das ich schon angeführt habe, ohne die Bibelstellen zu nennen. Hiob 14, Vers 15. Hiob 14, Vers 15.
Du würdest rufen und ich würde dir antworten. Du würdest dich sehnen nach dem Werke deiner Hände, denn nun zählst du meine Schritte. Wachst du nicht über meine Sünde?
Und so
das war schon Vers 16. Ja. Ja.
Du würdest dich, ein Wort des Hirten in seiner unheimlichen Sache. Du würdest dich sehnen nach dem Werk deiner Hände. Halleluja. Amen.
Amen.
Ja.
Zwei Brüder danken auch mit uns.
Ja, wir danken dir, Vater, im Namen Jesu, dass du unsere einzige Hoffnung bist. Wir brauchen nichts zu sein, nichts darzustellen, nichts zu leuchten und nichts zu bringen, sondern du allein bist unsere Hoffnung, unsere Kraft, unsere Zukunft, unsere Zuversicht. So dürfen wir dir dankbar sein und wissen, dass du jedem von uns das gibst, was es braucht. Ganz besonders dürfen wir dankbar sein, dass du uns demütigst, hinleitest zur Demut. Zur gleichen Gesinnung, die du hast, und die in dem Herrn Jesus Christus war, als er sich selber erniedrigte. Wir können das nicht, aber dein Geist in uns, der vermag alles. Ich habe Lob und Dank, dass du uns hier und heute dargereicht hast, durch deinen Geist, neue Kraft, neue Einsicht in dein Wort. In deine Gedanken, in deine Pläne, in deine Zukunft, vor allem in dein Vaterherz.
was es liebend ist und voller Sehnsucht. Amen.
Amen.